Liebe Geschwister, zunächst möchte ich mich an dieser Stelle gegenüber der Gemeinde oder Gemeindeleitung bedanken, dass ich hier sein darf und danke für das entgegengebrachte Vertrauen. Ich sprach ja gestern kurz darüber, man kann jemanden hören und das nächste Mal hörst du ihn wieder und sagst dir, was macht er da? Deswegen prüft alles und das Gute behaltet. Ich weiß nicht, wie es euch so ergangen ist, wenn ihr so früher von Propheten gehört habt oder annähernd etwas verstanden habt aus der Bibel und habt gedacht, es wäre doch schön, wenn wir die Propheten der damaligen Zeit in irgendeiner Weise noch unter uns hätten. Die kommen und ehe du überhaupt gesagt hast, was du auf dem Herz warst, sprechen sie das natürlich aus und geben dir die Antwort, möglichst auch noch, das kommt noch auf mich zu. So war ich in der Erinnerung geprägt, musste aber auch feststellen, und das ist nun mal so gewesen, über die 50 Jahre, wo ich im Glauben unterwegs bin und die meiste Zeit als Zuhörer zugebracht habe, habe ich wenig, um nicht zu sagen gar nichts, über das Wirken von Propheten gehört, noch darüber, wie dürfen wir prophetisches Wirken Gottes verstehen. Man hat gesagt, ja, es gibt Propheten, die kamen dann, ja, keiner wusste so recht, aber irgendwie passte das alles und das kam alles und das lief dann anschließend auch alles easy oder wie auch immer. Und die waren immer flott unterwegs und hatten nur Probleme einzugestehen. Kannst du dir vorstellen, dass ein Prophet sagt, Gott hat es mir nicht offenbart? Wir denken immer, Propheten, die wir heute haben, und das war für mich so eine Zeitweise, weil ich das nicht besser wusste, der Stand der Dinge nach 1. Korinther 13, all unser Kennen ist Stückwerk, all das prophetische Reden ist Stückwerk. Und da habe ich immer gedacht, aber die Propheten im Alten Testament, die waren ja wirklich, also wir haben faktisch uns geistig gesehen dezimiert, um das mal so zu sagen, in der Offenbarung. Und da hatte ich ein Problem mit. Nicht persönlich, aber so, da muss ja auch mal wissen, sich selbst auch Antworten geben können. Und dann habe ich mir gesagt, Armando, jetzt lies doch mal die Bibel im Alten Testament, aus der Perspektive, wie war es wirklich mit Gott und seinen Propheten im Alten Testament, die, das wissen wir ja, eine exponierte Stellung hatten, denn zwischen Gott und den Menschen gab es keine andere Kommunikation, des Willen Gottes zu offenbaren, auszusprechen und die Dinge zu sagen, wie mit seinen Propheten. Jetzt haben wir den Heiligen Geist, wir haben das Wort Gottes und so weiter. Aber da war es wirklich, und deswegen auch die Strenge, wenn wir auch die Engel Gottes mit seinen Propheten, dass die ja wahrlich im Willen des Herrn waren und nicht da irgendwie irgendwelche Dinge da herum machten. So, und das war so die Sache und dies war meine Ausgangslage. Und dann habe ich einfach angefangen, alle Propheten, die es in der Schrift gibt, im Alten Testament, einfach mal zu lesen. Aus der Perspektive, wie hat Gott mit ihnen gearbeitet? Nicht, wie haben sie gearbeitet, ja? Oder wie haben sie dann die Vorstellungen der Leute erfüllt? Oder wie haben sie selber gedacht, dass sie sein müssten als Propheten, ja? Es gibt ja Geschwister, es gibt Brüder, es gibt Männer und Frauen Gottes im Reich Gottes, die machen ja eher die Frage, wie machen sie das so, dass das ja auch irgendwie alles gut wird, anstatt zu sagen, Gott, mach du das mal gut und dann kann ich irgendwie über die Runden kommen. Und jetzt habe ich dann einfach heute mal einen Bibeltext mitgebracht, nicht mitgebracht, sondern Bibeltext heute, der etwas vieles aussagt über die Vorgehensweise Gottes. Es sagt etwas aus über einen Propheten im Reisedienst und es sagt etwas aus über die Herrlichkeit Gottes. Ich greife schon ein bisschen vor, komme aber nochmal zu dem Punkt zurück. Vielleicht denkt mancher unter euch, und ich verstehe das ja auch mit der Weckung, ich weiß ja, bin ja auch geschichtlich ein bisschen in der Religion bewandert, sag ich mal. Natürlich denken wir, umso mehr wir den Geist Gottes haben, umso gewaltiger die Herrlichkeit Gottes, von mir aus das Zeltgefühl von einem Mose und darüber hinaus haben, dann haben wir alles. Und jetzt haben wir ein bisschen so, wo wir so durchhangeln, ja. Aber wenn Gott so mal richtig runterlässt alles, ja, dann läuft das. Und wenn wir dann die Herrlichkeit auch noch irgendwie versuchen zu erreichen, indem wir uns irgendwie, was weiß ich, aus dem Fenster lehnen, anstrengen und richtig was machen, dann kommt es. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, weiß ich auch, was Jesus sagt. Aber manchmal klingt das so bei den Christen, ja, wir müssen uns mehr ins Zeug legen, dann haben wir mehr. Der Geist Gottes weht, wie er will. Der Geist Gottes teilt aus und der Geist Gottes führt. Und es ist uns manchmal mit Erstaunen, wie der Herr in unterschiedlicher Weise vorgeht und wie er das souverän löst. Er kann, wenn er will. Also ich brauche ihm nicht vorschreiben, was er zu tun hat, um nochmal da auf den Punkt zu kommen. Manche Christen kommen so und schreiben Gott vor, was er zu tun hat, als wenn er nicht wüsste. Ich halte ihm sein Wort vor. Da sage ich immer, weißt du was? Gott weiß genau, was er geschrieben hat. Ich brauche Ihnen nicht sagen, was er geschrieben hat. Ja? Also solche Dinge. Aber das ist jetzt ja nebensächlich, das ist jetzt nicht das eigentliche Thema. Und jetzt kommt der Dienst eines Propheten. Und ich glaube, dass es nicht eine Geschichte ist, die man so ein bisschen aufbereiten kann. Und dann sagt man so, das war's mal so. Sondern ich glaube, es ist eine Botschaft heute Morgen hinein in deine Situation, hinein in deinen Alltag, hinein in deine Sichtweise auf Gott und seine Möglichkeiten und sein Tun in deinem Leben. Es geht in 2. Könige 4 ab Vers 8 los. Eines Tages kam Elisa durch das Dorf Schumen. Dort wohnte eine wohlhabende Frau, die ihn zum Essen einlud. Gefällt uns, ne? Ja. Jedes Mal, wenn er später dort vorbeikam, kehrte er bei ihr zum Essen ein. Übrigens, das ist mal, wie der Herr so das betont. Ja, alles, was Gott wichtig ist, wird detailliert in der Schrift dargestellt und ausgedrückt. Also du merkst, wie Gott das gut findet, ja? Einmal sagte die Frau zu ihrem Mann, du erinnerst dich doch an den Gast, der immer bei uns einkehrt, wenn er vorbeikommt. Ich weiß, er ist ein heiliger Mann, der Gott dient und ganz nahe steht. Wir sollten auf dem flachen Dach ein kleines Zimmer für ihn bauen und es gut ausstatten mit Bett und Tisch, Stuhl und Leuchter. Wenn er uns besucht, kann er sich dorthin zurückziehen. So machten sie es. Was haben wir hier? Wir haben hier einen Propheten, der des Öfteren zu Gast in diesem Hause war. Und ich greife schon wieder ein bisschen vor, weil ich zum Eigentlichen auch noch komme. Und es geschah durch ihn nichts. Er tat nichts Prophetisches. Er ließ sich gut gehen. Er aß und trank und schlief und das war alles. Und er diente nicht. Und ich komme auch noch auf den Punkt. Das ist die Herausforderung, die wir haben in Prophetie und Heilung. Wir können, wie ich es gestern sagte, einen Rahmen schaffen, in dem Gott hineingeht. Aber wie viel er hinein tut, können wir nicht bestimmen. Und viele haben das nicht begriffen. Da wird eine Versammlung von Prophetie und Heilung angeboten. Und derer, die kommen, erwarten etwas und bekommen es in dem Augenblick ihrer Erwartung nicht gegeben. Da sind sie enttäuscht und sagen, der Mann der oder die Frau, die da angeblich so irgendwie unter der Salbung des Herrn steht, die hat wohl auch nicht mehr immer den guten Tag oder vielleicht ist es doch gar nicht mehr so richtig wahr. Gott behält sich vor, hineinzuwirken in den Rahmen, den wir ermöglichen. In die Zeit und Stunde. Aber wir bestimmen nicht, was er tut. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Und Gott geht anders vor, als wir manchmal denken, wenn er jetzt nicht handelt. Ja, vielleicht bist du auch zu denen heute Morgen, ich komme ja noch zu diesem Punkt auch, der sehr deutlich wird in diesem biblischen Geschehen, der denkt, wenn Gott nicht zackig eingreift, ja, der geht alles in die Hose, ja. Dann wird gar nichts mehr. Wo bleibt er denn? Und du merkst, ich sag mal, wenn man so im Volksmund sagt, die Fälle davon schwimmen, ja. Wo bleibt er denn mit seinem Kommen und Handeln? Ich sag dir, er kommt. Entspann dich. Er kommt zur rechten Zeit aus seiner Sicht. Wo du es meinst, es könnte nicht geklappt haben. Und jetzt wisst ihr, was bei diesem Geschehen sehr deutlich und sehr klar wird. Die Frau sagt, wir wollen Gott dienen in der Möglichkeit, die uns gegeben ist. Viele Christen haben nicht verstanden, dass sie nicht gucken müssen, was Bruder, Schwester geben kann, geben will, geben muss oder was auch immer oder an Know-how mitbringt. Du gibst das in die Gemeinde hinein, in das Reich Gottes hinein, was dir an Möglichkeit gegeben ist zu geben. Und nicht mehr erwartet Gott von dir. Manche sagen, oh, ich habe nicht so zu sagen und zu geben und zu reden und zu bringen, wie so manche andere, der sich irgendwie da versteht, hinzustellen. Das interessiert Gott gar nicht. Du gibst nur das hinein, was dir geschenkt ist, zu geben. Ihr könnt das mit den Talenten, ja? Ein Talent, fünf Talente, zehn Talente, die verteilt wurden. Oder mit den Zehnten, mit den Zehner und so weiter. So, und jetzt sagt der eine mit dem einen, das von der Startposition aus bin ich aber sehr mangelhaft, ja. Im Gegenteil zu dem anderen, die haben ja von ihrem Start weg die besten Voraussetzungen, mehr zu erwirtschaften, als ich mit einem da kann. Und er begräbt das. Und es kommt der Herr zurück und sagt, na, was hast du denn so aus den Dingen gemacht, die ich dir gegeben habe? Und er sagt, ich habe Angst gehabt, ja, das wird gar nichts, verliere noch den Rest, den ich überhaupt noch habe, und habe das vergraben. Sagt, hat er ihn geschaltet und gesagt, das war nicht gut. Ich sage euch mal Folgendes, steht nicht in der Bibel, aber ich sage es euch. Wenn der mit dem einen Talent gesagt hätte, von der Ausgangslage, bin ich gegenüber im Gefühl den anderen unterlegen. Aber ich werde das, was ich habe, einsetzen. Wisst ihr, was dann passiert wäre? Dann hätte die anderen überholt. Wisst ihr, viele Christen machen nicht das, was ihnen möglich ist zu machen und wundern sich, dass andere irgendwie, ich sag's mal salopp, irgendwie klarkommen, gut vorankommen. Wenn du nicht das investierst, das Potenzial, was du bist, in deine Gemeinde und das Reich Gottes, wirst du nie mehr genug bekommen. Aber du wirst genug haben, wenn du es tust. Und das sagt dir die Frau. Wir ehren Gott. Wenn du einen Propheten aufgenommen hast, in dem Umgang dessen, war das wie, als wenn du Gott persönlich bei dir zu Hause heißt und sagst, wir geben Gott damit die Ehre in unserer Möglichkeit. Wir wollen Gott zeigen, was wir haben, das sind wir bereit, dir zu geben. Und deswegen sagte sie, wir wollen dieses Zimmer herrichten, damit er sich entsprechend ausruhen kann. Und es heißt in Vers 11, als Elisa wieder einmal nach Schumen kam, ging er in sein Zimmer hinauf, um, das ist sehr gut, sich auszuruhen. Das ist ganz wichtig. Viele Christen verstehen auch das nicht. Weißt du, wir können die physischen Gesetze deines Leibes kannst du nicht durchbrechen, weil du meinst, du hast eine besondere Salbung. Sondern der Körper sagt irgendwann, es ist gut. Selbst Jesus zog sich zurück. Wir müssen aufpassen. Es gibt leider eine Tragik. Es gab in den 50ern eine starke Heilungsweckungsbewegung in den USA. Und da sind viele von denen, die wirklich gesalbt waren für Heilung, frühzeitig gestorben in jungen Jahren, weil sie eins nicht verstanden haben. Aus der Bedürftigkeit heraus, das war ja Massen von Leuten, die das irgendwie auch für sich erwartet haben, der Heilung, haben die nicht aufgepasst, sich auch in entsprechender Weise auch Ruhezeiten und Entspannung zeigen zu können und sind dadurch frühzeitig gestorben. Du musst darauf achten, nicht immer nur für das Reich Gottes rödeln, um das mal so zu sagen, sondern du musst auch mal sagen, ich mache mal Relaxe und hab keine Angst, da verpasst du nichts. Und Gott sagt auch nicht, jetzt kann ich nichts tun, weil der sich ausruht, sondern Gott sagt, ja, das weiß ich, ist mit eingepreist. Du musst auch aufpassen, selbst wenn du für den Herrn arbeitest, musst du auch Zeiten haben, wo du sagst, ich lege mich einfach nur mal hin und lass den lieben Tag sein. Und das will Gott so. Sonst hätte er unseren Körper mit der Salbung in Verbindung so konzentriert, dass du sagst, ich kann hier 24 Stunden, ich habe schon seit einem halben Jahr nicht geschlafen, aber ich bin immer noch so fit, als wenn ich Stunden geschlafen hätte. Dann könnte Gott das ja machen, aber er macht das offensichtlich nicht. Also pass auf, und der Prophet sagt, wir lernen ja von denen, das sind ja unsere Vorbilder hier, Vorbilder im Sinne von, sie zeigen uns, wie es geht. Dann hat er gesagt, ich lege mich hin, damit ich wieder fit bin, wenn ich wieder mal diene. Und deswegen betont Gott das hier. Er ruhte sich aus. Du musst nicht auch, hab kein schlechtes Gewissen, wenn andere Geschwister dir sagen, sie haben mal wieder so richtig eine Stunde für den Herrn aufgebracht. Und du sagst, ich kann das nicht sagen, ich habe irgendwie so nur aus dem Fenster geguckt. Dann sagt der Herr, wunderbar hast du das gemacht. Du musst aufpassen, dass du dich nicht selbst ruinierst. Viele Christen sind krank, weil sie die Gesetzmäßigkeit ihres Leibes nicht verstanden haben. Robert Liadon schreibt das sehr gut. Dein Leib, gerade in Verbindung mit Gottes Generälen, in dem Geschehen, wo die krank wurden, er sagt, dein Leib ist wie ein Raumanzug im Weltall. Wenn du den beschädigst, stirbst du. Und so ist das zu verstehen. Unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Das heißt, du musst schon aufpassen, dass du ihn nicht überforderst oder dadurch, dass du nicht achtsam bist, ihn sozusagen kaputt machst. Und dann löst dir die Salbung nichts. Die Salbung nützt dir dann nichts, weil der Körper nicht in seine Ruhezeit kommt. Das ist ganz wichtig. Und deswegen sagt uns Gott hier, durch das Verhalten des Propheten, hör zu, es gibt Zeiten des Dienstes, aber es gibt auch Zeiten der Ruhe und das einfach mal abschalten. Lass die laufen, machen, was sie wollen. Gibt genug, die man prophetisch dienen kann, was ich mal jetzt zu sagen kann, der Prophet sagen können. Bedarf es immer. Er sagt, nö, nix da. Genug gemacht für den Tag mal. Jetzt haue ich mich hin. Und jetzt kommt was. Er legt sich in sein Zimmer. Und das war das Öfteren. Und jetzt passiert was. Der Geist der Prophetie wirkt an den Propheten. Und jetzt sage ich dir Folgendes. Der Prophet war nicht da in einem dieser Tage, wo das Geschehen jetzt beginnt und sagte sich, mir ist so viel Gutes widerfahren und man war so freundlich und nett zu mir, da muss ich ja mal was hinterlassen. Da muss ich ja mal was geben und bringen. Wahre Propheten des Herrn achten nicht darauf, ob sie Menschen gegenüber irgendwie wohlgefällig rüberkommen, sondern sie warten auf die Inspiration des Geistes. Und das war bei Elisa. Elisa sagte nicht, weil ich in diesem Hause bin und so gut mir jederzeit hier willkommen bin, ich sage jetzt mal, willkommen hier in der Arche Lübeck, da muss ich ja ordentlich prophetisch mehr hinterlassen, als die anderen verdient hätten, ja? Das wäre eine falsche Haltung des Propheten. Sondern du wartest auf die Inspiration des Geistes. Und das war bei Elisa. Er sagte, wenn Gott was hat, auch dort, wo ich bin, dann wird er mich schon ansprechen. Und das geschah. Das ist die entspannte Haltung eines wahren Propheten. Und dann heißt es, Vers 12, danach befahl er seinen Diener Gehasi, die Frau heraufzubitten. Sie kam und blieb draußen vor der Tür des Zimmers stehen. Warum macht er das? Weil der prophetische Geist in ihm anfing. Da ist was, Gott will was tun. Dort mit den Beteiligten im Haus. Aber er wusste auch noch so recht, was ist da los? Er tastete sich auch vor. Propheten bekommen nie eine Gesamtschau der Offenbarung. Nur Gott ist allwissend. Verstehst du die Unterschiede? Und die Propheten werden gelegentlich mal wissend gemacht aus der Sicht Gottes. Aber sie sind nicht allwissend. Das ist nur Gott. Und von der Allwissenheit Gottes wird ein Teil dessen mal den Propheten gesagt. Aber sie bekommen nicht die Allwissenheit und sind auch nicht allwissend. Auch wenn manche so publizieren in unseren Tagen, als wenn Gott jeden Morgen mit ihnen aufsteht und sie noch 24 Stunden hören, was auf die Welt und alles zukommt. Ich sag dir, vergiss es, schmeiß es in. Es hört sich gut an. Das Problem ist, das hört sich erstmal gut an. Ist auch so ein bisschen religiös. Es gibt ja so eine Kanaansprache, ja? So eine religiöse Sprache. Da musst du aufpassen. Du musst nicht die Sprache hier vom natürlichen Ohr aufnehmen, sondern du musst geistlich hören. Und du musst geistlich prüfen. Und dann wirst du manches Mal merken, das hört sich zwar irgendwie oberflächlich gut an, aber das wird auch nichts Besonderes sein. So hat Gott und wird dann nicht geredet sein. Lasst euch nicht durch die irritieren, die sagen, sie stehen morgens auf und schon sagt der Herr, was für die nächsten Tage, wir Wochen auf diese Welt zukommt. Das ist nicht die Regel und das ist nicht biblisch, das ist nicht wahrhaftig. Denn der Prophet zeigt mir, wie es hier ist. Und nicht nur er, sondern es gibt auch andere Propheten. Aber ich kann ja nur ein Gott, in einem Vormittag Gottesdienst, einen nur herausgreifen. Und jetzt sagt er, er holt seine Diener Gehasi. Lass mich das in Diener mit Gehasi an dieser Stelle mal etwas sagen. Es ist eine geistliche Tragödie, dass Gehasi so dicht an dem Geschehen Gottes dran war und es dennoch nicht gepackt hat. Es gibt Menschen, die besuchen Gottesdienste und ich sagte, die werden am Ende nicht dort ankommen, wo sie hätten hinkommen können, in den Himmel. Das ist die Tragik. Das Herz des Menschen ist entscheidend. Nicht, ob du hier einen warmen Stuhl hältst, sondern wie ist dein Herz in der Beziehung zu Jesus. Manche haben ein religiöses Verhalten. Das ist eine große Gefahr. Ich habe Menschen auch damals in meinen Lebenszeiten erlebt. Einen, da war ich beschämt. Der war frisch mit mir bekehrt und getauft. Und dann kam ich den mal eingeladen. Da hat er gleich die Bibel auf. Ich hatte so Probleme, wenn einer gleich eine Bibel auf den Tisch legt und anfängt da zu predigen. Ich will mal ein bisschen schnacken, ja? Ihr wisst, was ich meine. Ich kann auch mal über Gott in die Welt schnacken, ohne gleich religiös zu werden. Und er hat schon ein schlechtes Gewissen gehabt. Ich denke, Mann, das machst du nicht. Und später stellt sich heraus, er hat uns alle getäuscht. Er hat nur aus Freundschaft und weil er ein Auge auf eine Schwester geworfen hat, hat er sich oberflächlich taufen lassen, damit er an sie rankommt. Aber er tat erstmal so, und da habe ich habe ein schlechtes Gewissen gehabt. Ich habe mich schlecht gefühlt. Ich sage, sowas mache ich nicht. Was mache ich denn jetzt bloß falsch? So geschickt, verstehst du? Es gibt ein religiöses Verhalten. Und das kann so geschickt aussehen, dass du denkst, oh, wunderbar. Aber nein. Das andere ist das Innere, das ist entscheidend. Und Gehasi ist das Beispiel. Du kannst so viel mit Gott erleben und bei Gott sehen und dennoch nicht zu Gott durchgedrungen sein. Das ist die Tragödie dessen, was ist. Und jetzt heißt es weiter, Elisa ließ ihr durch seinen Diener sagen, also durch Gehasi, du hast dir so viel Mühe um uns gemacht, kann ich etwas für dich tun? Soll ich mich beim König oder bei seinen Heerführer für dich verwenden? Er sagt, er merkt, da ist was, aber er wusste nichts Klares. Und hat gesagt, so, gibt es da irgendwas, was ich dir Gutes tun kann, womit ich dir dienen kann? Ist ja schon mal schön, wenn der Prophet sagt, was möchtest du hören, ja? Was für ein Wort brauchst du? Vielleicht kann der Herr ja gleich, ne? Am besten formulierst du das doch nicht so. Aber sie ließ ihm sagen, also die Antwort der Frau, ich wohne doch hier mitten unter meiner Sippe, ich brauche keine Hilfe. Das ist doch eine Antwort. Konkret und klar, ja, lieber Prophet, es erlebt uns heute nicht, dass du mich ansprichst, aber ich bin so rundum glücklich in meinem Glauben, ich habe auf alles eine Antwort, und ich komme so gut klar, also ich brauche kein Wort, was mich aufbaut. Ich bin selbst total obendrauf. Sie sagt nichts anderes, Prophet, da gibt es nichts, wo Gott reingehen kann. Ich habe alles, ich wüsste nicht, wo Gott da noch irgendwer was eins aufsetzen kann. Es läuft alles wunderbar. Ja, kann der Prophet ja sagen, verhört, im Sinne von, ich habe vielleicht doch meine Seele sprechen lassen und wollte mir was Gutes hier doch tun, was war nicht der Geist Gottes. Ich lege mich wieder hin und schlafe. Aber wisst ihr, was passiert? Der Prophet hört nicht auf. Ich habe meiner Schwester gedient. Da waren wir schon alle in der Gemeinde auf dem Weg nach draußen. Kommt sie an mir vorbei. Ich sage, du bist krank. Darf ich dich beten? Nee, sagt sie, ich habe nichts. Da sage ich, kein Problem, beten kann ich ja. Ich denke, was war da los, Amando? Was ist da passiert? Eine Woche später kommt sie zu mir und sagt, Amando, ich habe das zu Hause erzählt, hat mein Mann gesagt, erinnerst du dich mehr, du hast ein chronisches Leiden. Das war so in Fleisch und Blut in sie übergegangen, dass sie es gar nicht für den Moment geschnallt hat. Aber ich verstehe, was ich meine. Und so ist das hier bei Elisa. Er lässt nicht locker. Aber nicht, weil er sagt, ich muss mich beweisen. Ich muss doch zeigen, dass ich auch was drauf habe. Sondern er sagt, der Geist treibt mich. Der prophetische Geist. Manchmal, ich kenne das. Du gehst auf Leuten zu und du merkst, Da baut sich was auf, nenne ich das immer. Was Prophetisches, was gesprochen werden soll. Aber du hast noch keine konkrete, klare Erkenntnis. Und da musst du dich vortasten. Manchmal habe ich Leute, da frage ich, weil ich das spüre im Geist. Früher, als Gott mit mir anfing, das Prophetische zu trainieren, da sage ich über das Leben von Menschen irgendetwas. Meinetwegen sage ich denn, irgendein Begriff. Ein Begriff stand plötzlich über das Leben von Menschen. Und da habe ich gesagt, ich sehe das über dein Leben. Und dann kam die prophetische Offenbarung. Und manchmal ist es so, dass ich merke, da ist was. Und dann arbeitet man sich vor. Sagt, da ist was in deinem Leben. Ich habe noch nichts Konkretes, aber irgendwie spüre ich, da will Gott reingehen. Und dann muss man sich vortasten. Und so war es auch bei Elisa. Er merkte, hier soll was kommen, aber er wusste nicht, was kommt. Und er fragt Gehasi und sagt, kann man was tun? So, und jetzt kommt der Punkt. Elisa fragt die Gehasi, na was ist denn das? Der große Prophet fragt dem Knecht das Fleisch. Er fragt dem nämlich, was können wir sonst für sie tun? Wieso Prophet? Das musst du doch wissen, was zu tun ist, oder? Du bist doch der Prophet und nicht der Gehasi. Wieso fragt der Prophet? Weil er sagt, das stimmt irgendwas nicht. Also erkundig, weißt ihr, was ich euch sage? Was dir im Leben geschieht, an natürlichen Ereignissen, kann auch in Reden Gottes sein. Du musst dich fragen, wenn Situationen entstehen, Herr, warum sind sie entstanden? Was soll es mir sagen? Was willst du mir damit sagen? Und er sagte einfach, Gehasi, was könnte man denn für die Frau tun? Und dann sagt er, und der antwortet, der hat eine Antwort, nicht der Prophet. Es gab für David schon etwas, sie hat keinen Sohn und ihr Mann ist schon alt. Woher wusste das Gehasi und nicht der Prophet? Das will ich dir sagen. Wenn ich bei euch hier oben im Norden, erwarte ich das. Ich erwarte das. Im Süden wissen sie immer nicht, wovon ich rede. Es gibt das Unsorg-Theaterstück Tratsch im Treppenhaus. Das ist von 62. Ich werde der nachgeborenen Generation gnädig sein. Aber es wird ja einmal im Jahr wiederholt, meistens zu Silvester. Und da ist eine Frau, die ständig im Treppenhaus hin und her sich bewegt und sagt sich, was machen die Nachbarn? Die weiß besser Bescheid als die hinter ihren Türen selber. Und so einer war Gehasi. Wenn der Prophet sich ausruhte von mir aus in der Gegenwart Gottes, saß er am Küchentisch und sagte, was gibt's hier Neues? Dorftratsch, ja? Was ist hier los? Und irgendwann hatte die ganze Familie durch und dann fragte er sich da durch das ganze Dorf. Und deswegen wusste Gehasi Bescheid. Aber jetzt verstehe auch noch folgendes von Gottes Offenbarungen. Der Prophet kam nicht in das Haus und sah, was Problem war. Viele verstehen das nicht, weil es ihnen nicht gelehrt wird. Ich sehe eine Vordergründigkeit. Es gibt, ich sag mal salopp, vielleicht kannst du mich da korrigieren. Ich habe das Gefühl, ein Drittel der Schrift wird in allen Variationen rauf und runter gepredigt, aber sowas nicht. Und Leute kommen nicht klar damit. Die glauben, wenn du in eine Gemeinde kommst, dass du denn siehst, welche Herausforderungen in der Gemeinde sind. Oder ich bin privat bei Leuten gewesen. Da waren die enttäuscht, dass ich nicht gesagt habe, das ist bei dir los, wie mit Kindern oder was auch immer. Weil die eine Vorstellung hatten, ein Prophet geht mit beständiger Offenbarung. Ich bin mit Leuten unterwegs gewesen, spazieren. Oder da fragen die mich, wenn jemand an dir vorbeigeht, siehst du, was mit dem los ist? Oder die Kassiererin an der Kasse. Ich war in Marburg gewesen, schönen Blick von oben, so eine Erhöhung da, auf die Altstadt, abends schön die Lichter. Und sag, siehst du was? Ich sag, was soll ich sehen? Ja, schöne Lichter. Ja, was soll die Stadt los? Was über der Stadt los ist? Da sag ich dir mal Folgendes. Ich sag dir mal Folgendes. Ich kenne ja Gott. So mein Annähern, ich versuche ihn mehr kennenzulernen, aber ein Stück weit ist das vielleicht schon was angekommen. Gott könnte seinen prophetischen Leuten beständige Offenbarung schenken. Und jetzt sage ich dir aber Folgendes. Man könnte das nicht ertragen und nicht aushalten. Deswegen macht Gott das nicht. Nur Gott kann alles sehen, von mir aus auch alles verkraften, ist ja Gott. Und alles, was ihr mal irgendwie verarbeiten. Aber wir nicht. Deswegen kannst du nicht die totale Offenbarung umherlaufen. Es würde dich kaputt machen als Mensch. Und deswegen sagt Gott, wenn es dran ist, kriegst du eine Offenbarung in einen Teilbereich, in den ich hineinsprechen will. Und alles andere werde ich dir nicht sagen. So funktioniert Prophetie. Und jetzt sagt er, ich weiß Bescheid, sagt Gehasi. Und was sagt der Prophet? Na gut, da habe ich mal einen Dreh. Da habe ich mal eine Idee. Kann ich was draus machen? Nein. Und als Gehasi sagte, sie ist schon alt, sie hat keinen Sohn, ihr Mann ist schon alt, also da ist kaum noch was zu erwarten in dem Sinne, ja? Muss man das verstehen? Da sagt der Geist Gottes zu ihm, prophetisch. Ich hab gestern, weil der Seminartag denn auch in der Fülle noch mehr zu sagen wäre, als ein Tag hergibt. Ich gehe auch, lehre auch darüber, wie ist das mit Prophetie? Wie sind die so die Stufen von Prophetie, wenn Gott redet? Was offenbart er, wie und so weiter? Da wird das sehr deutlich. Er sagt erst einen Teil, dann läuft das weiter. Und so ist es auch hier. Auf einmal wurde prophetisch offenbar, Mensch, das ist das, was Gott ansprechen will. Und jetzt sagt er, ruf sie herein, sagte Elisa, sie kam und blieb vor der Tür stehen. Und Elisa sagte zu ihr, hör zu, das ist ja was, da kann man wunderbar drüber sprechen. Im nächsten Jahr um diese Zeit wirst du einen Sohn auf deinen Arm wiegen. Na, das ist ja wenigstens mal eine konkrete Prophetie. Da kann man was ausrechnen. Maximal 9 Monate. In der Regel ist das mit den Prophetien immer nämlich so, sie sind gesagt und dann weißt du keiner so recht, in welchem Zeitfenster erfüllen sie sich. Aber hier ist mal was Konkretes. Hier kannst du was mit anfangen. Da kannst du anfangen zu zählen. Und jetzt kommt die Antwort der Frau. Ein Jubelschrei der Begeisterung. Gott hat mich erhört und das wird was werden und wunderbar. Und endlich hat Gott mal von seinem Thron gehandelt. Wisst ihr, was die Frau sagt? Ach Herr, du Mann Gottes, erwidert sie, mach mir doch keine falschen Hoffnungen. Was haben wir hier? Unglaube! Kann nichts werden. Warum sagt die Frau das? Das will ich dir sagen. Und ich glaube, dass es auch heute Morgen dir gilt. Gott spricht hinein in eine Situation, die du schon abgeschrieben hast. Das ist die Kraft von Prophetie. Prophetie sagt nicht, das ist gut und das wird, was du sowieso sagst, das kann ich machen. Sondern Prophetie hat seine Kraft auch darin, dass sie sagt, so wie es bei dir ist, wird es nicht bleiben. Aber du sagst, das kann sich nicht ändern. Das ist Prophetie. Prophetie sagt dir nicht, wenn du so bist, wie du bist, dann wird dir irgendwie noch über die Runden kommen. Sondern Prophetie wird dir sagen, weißt du, da ist was, aber Gott wird es lösen. Das ist Prophetie. Und du selber hast schon aufgehört. Viele Christen haben schon aufgehört in ihrem Leben und sagen sich, das wird nichts mehr, da muss ich irgendwie mit zurechtkommen. Da muss ich mich irgendwie mit arrangieren. Und die Kraft von Prophetie ist zu sagen, so wie es ist, wird es nicht bleiben, weil Gott mächtiger ist. Das ist das, was das hier zum Ausdruck kommt. Und jetzt kommt Vers 17. Hört jetzt genau zu, was ich sage. Ihr seid alles erwachsen. Aber ich formuliere das auch so, dass ich nicht anecke. Man muss ja aufpassen. Die Frau wurde tatsächlich schwanger. Und ein Jahr später gebar sie einen Sohn, genau um die Zeit, die Elisa genannt hatte. Jetzt sage ich dir Folgendes. Die Frau wurde nicht schwanger, weil der Prophet sprach, sondern weil das Ehepaar was tat. Wisst ihr, was da passierte? Die Frau hat ihrem Mann erzählt. Da kommt gar nicht so oft vor. Wir Männer müssen mal ein bisschen, das wird Thema für den Männertag. Merkst du, wie wenig der Mann hier irgendwie eine Rolle spielt? Er ist irgendwie am Rande, aber er ist irgendwie dabei, aber letztendlich nicht wirklich dabei. Er spielt nur immer so ein bisschen, er kommt da immer so mit. Wisst ihr, was passiert ist? Die Frau hat ihrem Mann gesagt, hör mal zu, stell dir mal vor, was der Prophet uns hier gesagt hat. Und wir gesagt, hopp, lass mal. Wenn der wüsste, wie alt ich bin, wie kann ein Prophet so reden? Viele sagen das. Kann ein Prophet so reden, wenn er wüsste, wie die Situation der Leute ist, oder der Gemeinde, oder der Bewegung, da kann ein Prophet nicht reden, das kann nicht stimmen. Ich habe Leuten gedient, ich werde euch eine Geschichte erzählen. Ich war in Delmenhorst, Anfang meines Dienstes. Deswegen konnte ich damals keine Antwort geben. Man reift ja auch in der Zeit des Dienstes, nimmt man zu und reift zu. Rainer Bonke sagte mal, es ist immer gewesen, dass man ihn mal von der Bühne geholt hat. Er sagte, er lebt ja noch nicht mehr, aber damals, später sagte er dann, heute würde ich mir das nicht mehr gefallen lassen. Und damals war ich in Delmenhorst und in der Lobpreisgruppe. Ich war so ein Reifungsprozess, ich handhabe das heute anders, aber damals war es so. Und da sagt man zu mir, du, wir machen hier so ein Vorbereitungsgebet in der Lobpreisgruppe, möchtest du dazukommen? Na gut, ich komme zu. Und dann kommt so ein älterer Bruder mit dazu, ist ja auch okay. Und auf einmal fängt der Geist Gottes an. Und ich fange an zu prophezeien. Und ich schließe immer die Augen, weil ich will nicht abgelenkt werden durch Mimik oder Gestik oder irgendwas derer, zu denen ich spreche, um dann abzuleiten, ja, das ist und so. Und ich merke, ich höre so ein bisschen so ein Raunen in der Gruppe. So ein Raunen. Ich denke, oh, oh. Ich mache die Augen auf, da sehe ich schon das blanke Entsetzen. Wen haben wir uns da eingehandelt? Die Gruppe geht so tröppelt raus. Der Pastor kommt auf mich zu und sagt zu mir, ja, sagt er, weißt du, Armando, dieser Bruder war bei mir in der Leitung, der ist aus den und den Gründen, haben wir ihn herausgenommen. Und was du jetzt zu ihm sagst, das stimmt hinten und vorne nicht. Das wird nichts. Das passt nicht. Das geht nicht. Aber sagte, kein Problem, wir machen alle mal Fehler, mach mal deinen Dienst. Das war natürlich schon eine vorwiegende, sehr gute Ermutigung. Und während des Gottesdienstes sehe ich, wie der Bruder, Pastor mit diesem Bruder den Saal verlässt. Und als ich mich verabschiedet habe, da sagt er zu mir, ich habe mit dem Bruder mal gesprochen. Und da hat der gesagt, wortgleich, hat ein englischer Prophet ihm das auch schon mal gesagt. Und dann bin ich weggefahren. Und heute will ich dem Pastor sagen, hör mal zu, mein Lieber. Die Ist-Situation ist ja nicht abzustreiten. Das heißt aber nicht, wenn eine Wende und eine Veränderung kommt, dass Gott das Wort nicht eintreffen lässt. Und das kapieren viele nicht. Du hast ein Problem, wenn du prophetisch mithörst und sagst, wenn der Prophet wüsste, welche Bruder, Schwester er gerade vor sich hat, würde er das im Leben nicht prophezeien. Dann verstehst du Gott nicht. Gott sagt nicht, die ist die Situation, wiederhole ich, von der jeder sowieso weiß, sondern Gott sagt, ich spreche in eine Ist-Situation rein und mache deutlich, das wird so nicht bleiben müssen. Das ist Prophetie. Und ich sage, ja, das passt und das passt nicht. Das weißt du doch gar nicht, ob das passt. Und das ist die Kraft von Prophetie. Das haben viele nicht verstanden und kommen damit nicht klar. Und gleiten davon ab, die Ist-Situation einer Bruder und Schwester. Ich war mal auf einer Hausgemeinde, da schrieb mir dann später der Leiter eine, was weiß ich, umfangreiche E-Mail. Das kann gar nicht angehen. Das ist eine Problemschwester gewesen bei ihm. So hat er sich ausgedrückt, so sinngemäß. Und nun hat er erwartet, nun kommt jetzt der große Gottesdaumen, ja. Aber das war so freundlich und so nett. Habe ich zu ihm gesagt, hör mal zu, wenn Gott es anders hätte gesprochen werden wollen, hätte er es getan. Aber Gott weiß, auf diesem Wege erreiche ich sie. Du musst Folgendes aufpassen. Du musst das Wesen Gottes verstehen. Er kommt nicht da, dich runterzuziehen und klein zu hacken, sondern er sagt dir, hier ist Hoffnung, hier ist Zuversicht und Glaube. Und deswegen spricht er manchmal so, wo du sagst, das ist aber sehr freundlich, aber die Person, die können auch mal, wo bleibt, mir sagt manchmal Brüder, häufig, aber er sagt manchmal so Brüder, Amando, wo bleibt denn so bei deinen Prophetien die Ermahnung? Da habe ich Angst vor den Brüdern. Das ist gesetzlich. Wisst ihr, ich stehe hier, weil ich die Gnade Gottes erlebt habe. Ich bin ein starker Verfechter der Gnade Gottes, weil ich sie erlebt habe. Und wenn du was anderes hören willst von dem, wenn du so weiter machst, stirbst du gleich wie in der Apostelgeschichte, ja, dann musst du den anderen Redner einholen. Ich bin ein starker Verfechter. Wir leben in einer Gnadenzeit und einer Zeit der Wiederherstellung und nicht des Gerichts. Das kommt erst noch auf Mal. Du hast ja geschrieben, das kommt ja erst noch. Wir leben in der Gnadenzeit und nicht in der Gerichtszeit. So ist die Sache ganz einfach. Und deswegen will Gott Gnade walten lassen und redet, auch wenn du sagst, Mann, was kriegt der so ein freundliches Wort? Da ist aber einer hier, der uns immer wieder ein Problem macht. Und Gott sagt, wo ist das Problem? Du musst Gott verstehen. Und jetzt geht das ja los. Sie wurde schwanger. Aber nicht, weil der Prophet sprach, sondern weil das Paar was tat. Wisst ihr, was die sich gesagt haben? Was ich den Leuten auch immer sage, wenn ich sage, ich kann mir nicht vorstellen, wie die Prophetie irgendwie so, dann sage ich, mach doch das, was du verantworten kannst. Teste Gott aus, sage ich immer. Hat das wirklich so gemeint, wird er handeln? Und dann haben die gesagt, wir leben in geordneten Verhältnissen. Wir kommen zusammen als Mann und Frau. Und da hat Gott gesagt, weil ihr das geglaubt habt, dass es möglich ist, wenn ich rede, dass Dinge möglich werden, die unmöglich erscheinen. Deswegen kam das Kind. Aber nicht, weil der Prophet sprach. Und jetzt komme ich zu dem, ich bin noch nicht fertig, da kommt noch mehr. Und jetzt, passt auf, was der Prophet macht. Ich sprach gestern darüber. Das sprach sich ja rum. Stell dir mal vor, was da prophezeit wurde. Und der Prophet blieb nicht in dem Haus, von der Flur aus an einer gewissen Tür eines Hauses klopfen. Wie weit seid ihr? Die warten ja alle, dass die Prophetie sich erfüllt. Wisst ihr, was der Prophet machte? Er reiste weiter. Sind die Propheten. Die reisen weiter, die kommen, sagen und gehen. Und dann haben sie ihren Auftrag erfüllt. Und nichts hat sie dazu interessiert, was daraus wird. Manche Pastoren sagen, oder haben mir gesagt, ja, ihr habt das ja einfach, ihr kommt und prophezeit, aber wir müssen die Leute dann auffangen und begleiten. Ja, das ist euer Auftrag. Das ist nicht mein Auftrag. Das ist Gemeindeauftrag. Mit der Prophetie arbeiten. So läuft das. Und jetzt kommt was. Und das ist die eigentliche Botschaft auch. Und ich glaube, dass sie heute Morgen dir helfen wird. In deine Situation hineingehend, dass Gott hineinkommt und dir etwas Antwort gibt heute Morgen. Mit umzugehen, was du sagst, das ist meine Belastung. Das ist meine Herausforderung. Darauf habe ich keine Hoffnung mehr. In Vers 18 heißt es, als der Junge größer geworden war, besuchte eines Tages seinen Vater draußen auf dem Feld bei den Schnittern. Plötzlich schrie er auf, mein Kopf tut mir so weh. Der Vater befahl einem Knecht, trag ihn heim zu seiner Mutter. Sie hielt das Kind noch bis zum Mittag auf ihren Knien. Dann starb es. Prophet, kannst du nicht vorhersagen, was deine Prophetien für Auswirkungen auch haben können? Ist das nicht unverantwortlich, einfach zu prophezeien? Und dann sieht das so gut aus. Ich sage dir Folgendes. Wenn Gott wirklich prophetisch redet, kommt danach der Teufel und greift an. Viele haben nicht kapiert. Manchmal sagen mal Leute, ab der Prophetie klang doch das alles viel besser. Aber die Situation ist eine Herausforderung. Ja, sag ich, dann war es jetzt auch eine Prophetie des Herrn. In dem Moment, wo Gott wirklich prophetisch da ist und redet, hört der Feind mit und sagt, ich werde die Verheißung Gottes zerstören. Das haben viele nicht kapiert. weil es ihnen nicht gelehrt wird, nicht gepredigt wird. Die Gaben des Geistes, sage ich immer, zu wollen, ist eine gute Sache. Aber wir müssen auch sagen, was ist in Verbindung mit den Gaben des Geistes zu erwarten? Und wie reagieren wir darauf? Und das klappt nicht. So 95% klappt das nicht in den Gemeinden. Weil die alle stur sind auf ein Drittel. Zehnten geben, kein Sex vor der Ehe, nicht rauben. Ja, und solche Sachen, das sind immer wichtige Themen. Ich sage, das sind die wichtigen Themen. Wenn der Geist Gottes wirkt, muss ich sagen können, was passiert hier in der übernatürlichen Welt? Es geht nicht darum, wie wir uns einander und damit umgehen, sondern was passiert plötzlich in der übernatürlichen Welt? Und das geschah hier. Und jetzt starb das Kind. Und der Prophet, wo war der? Weg! Keine Verantwortung haben die Kerle und Frauen. Machen erstmal so ein heißes Ding. Und wenn es brenzlig wird, sind sie nicht da, wenn man sie braucht. Und jetzt gibt es was? Eine Reaktion. Und ich sage dir heute Morgen, deine Reaktion auf deine Situation wird darüber entscheiden, wie Gott hineinkommt und handelt. Was macht diese Frau mit der Situation? Viele Christen haben das nicht kapiert. Die haben alles denn weggeworfen, wenn es ganz schlimm war, sogar auch ihren Glauben, weil sie nicht die Übernatürlichkeit des Handelns Gottes und was da in der übernatürlichen Welt passiert, auch ein feindes Einfluss erstmal nicht kapiert haben und ihnen nicht gesagt wurde. Wisst ihr, was war? Die Mutter brachte den Leichnam in das obere Zimmer, legte ihn auf das Bett des Propheten und schloss die Tür zu. Was tat sie? Sie brachte das Anliegen, die Not zu Gott zurück. Das ist das Erste, was du heute Morgen verstehen musst. Was deine Not ist, ich sage es immer dann in diesem Zusammenhang, was dein Kind ist, du gibst es in die Hände Gottes. Und wisst ihr, was hier passiert? Sie legt das Kind auf das Bett des Propheten, also faktisch, wenn ich im weitesten Sinne sagen will, unter einer enormen Salbung. Und nichts passiert. Wo bleibt Gott, der handelt? Wo bleibt Gott, der eingreift? Das ist die Spannung, ich weiß es. Du bringst das vor Gott und hast das Gefühl, der hat allen zugehört, weil alle geben ja so tolle Zeugnisse, ja? Aber bei dir scheint er irgendwie taub geworden zu sein. Das ist das Problem mit den Zeugnissen. Wir brauchen Ehrlichkeit von der Kanzel und sagen, in der Regel ist das so, ich komme noch dazu. Es ist nicht so locker einfach, ich habe das mal dem Herrn vorgetragen und schon habe ich mit offenem Mund da noch gestanden, da waren die Dinge da. Die Regel ist der Kampf. Die Regel ist, Herr, wo bleibst du? Deine ausgestreckte Hand. Wo bleibt dein Handel und deine Veränderung im Leben? Und dann heißt es weiter, dann ging sie hinaus aufs Feld und sagte zu ihrem Mann, gib mir einen Knecht mit einer Eselin, ich will schnell zu dem Mann Gottes reiten, ich bin bald wieder zurück. Warum gehst du ausgerechnet heute, fragte er, es ist doch weder Sabbat noch Neumondstag. Lass es gut sein, sagte sie, sattel die Esel und befahl dem Knecht, treib mir das Türtüchtig an und hör nicht damit auf, bis ich es dir sage. Was tut sie? Sie kommt zu ihrem Mann und sagt ihm nicht, was geschehen ist. Wäre das Naheliegendste nicht gewesen, dass sie sagt, Mann, hier ist ein Problem in unserer Familie. Stell dir mal vor, was da passiert ist. Sie sagt es ihm nicht. Warum nicht? Sag ich dir. Sie hat gewusst, wenn ich meinem Mann sage, was geschehen ist, dann wird er sagen, Frau, lass die Sache. Das wird nichts mehr. Das funktioniert nicht. Ich sage dir an dieser Stelle, ich weiß um die, Rolf wird mich da auch verstehen. Ich weiß um das, man fragt dies um Rat, da der Seelsorge abholen, da dies und jenes und was kann, hat der darüber geschrieben und was kann man sich noch machen? Ich sage dir, nicht mit zu jedem, mit deinem Anliegen kannst du nicht zu jedem gehen. Nicht jeder wird dich verstehen und nicht jeder wird deinen Glauben mittragen und jeder wird deine Hoffnung stärken. Du musst mich mit denen eins machen, die sagen, auch ich habe keine Antwort, wie die Situation im Augenblick zu verstehen ist. Aber ich will mit dir zusammenstehen, dass Gott eingreifen kann. Das ist der Punkt. Und deswegen haben die Christen ein Problem. Und Jammer und Klagen, weil sie nicht mit denen Gemeinschaft haben, von denen, die sagen, ich erkläre nicht alles und weiß nicht alles. Aber ich glaube mit dir. Und ich bete und vertraue mit dir. Und deswegen sagt die Frau, sage ich es meinem Mann, treibt er mir den Rest von Hoffnung und Glaube aus. Deswegen hat sie ihm nichts gesagt. Und jetzt heißt es weiter, warum gehst du ausgerechnet heute, fragte er, es ist doch weder Sabbat noch Neumondstag. Lass es gut sein, sagte sie, sattel den Esel und befahl dem Knecht, treib mir das Türtüchtig an und hör nicht damit auf, bis ich es dir sage. So kam sie zu Elisa an den Berg Karmel. Der Prophet sah sie schon von Weitem und sagte zu Gehasi, da kommt ja die Frau aus Schumen. Er war auf dem Berg Karmel. Das war nicht nur die geografisch die höchste Erhebung, sondern es war die Herrlichkeit Gottes pur. Es gab nur noch eine Steigerung, hinein in den Himmel versetzt. Er war mitten in der Herrlichkeit Gottes. Und das ist der Punkt, den ich eingangs schon erwähnte. Wir können die ganze Herrlichkeit Gottes haben, aber wir haben nicht alle Heilungen, wir haben nicht alle Bekehrungen, wir haben nicht alle Wunder. Das ist die Realität, weil Gott es mir zeigt in seinem Wort. Und er war in der Herrlichkeit Gottes und sagt, Gehasi, ich sehe sie. Er sah sie nicht prophetisch. Er sah sie mit den natürlichen Augen. Sagt, er muss Adleraugen gehabt haben. Und deswegen sagt er, lauf ihr mal entgegen und frag sie. Stell dir mal vor, der Prophet ist in der Herrlichkeit Gottes, in der absoluten Gegenwart von denen, wir sagen, wenn wir die haben, haben wir alles und bekommen alles und Gott wird uns alles offenbaren. Und der sagt, geht es dir gut? Frag sie. Geht es deinem Mann gut? Geht es dem Kind gut? Die Frau antwortet Gehasi. Ja, es geht gut, aber es ging doch gar nicht gut. Warum sagt sie zu Gehasi, es geht gut? Weil das Hasi steht für das Fleisch. Ich sage dir heute Morgen, weil ich dem Heiligen Geist vertraue. Ich glaube, es ist heute Morgen eine Botschaft, die einige von euch dienlich ist. Und dann kommt das Fleisch und die eigenen Gedanken sagen, das soll noch gehen? Nach so langer Zeit komme ich mit dem Anliegen, das ich schon längst erledigt habe? Die Frau hat das Anliegen nicht begraben, ist jetzt aufgefallen. Sie hat es in die Hände Gottes gelegt. Das ist das, was das Wichtigste ist. Manche Christen haben ihr Zustand begraben und rechnen nicht mit damit. Anstatt es Gott zu übergeben, haben sie es weggelegt. Da hast du ein Problem. Und jetzt kommt die Frau. Aber als sie auf dem Berg bei dem Mann Gottes angelangt war, fiel sie vor ihm nieder und umklammerte seine Füße. Gehasi wollte sie zurückstoßen, aber Elisa sagte, hör zu, was er sagt, der Mann Gottes mit der doppelten Salbung als Elia, in der Gegenwart der Salbung Gottes, dich, da ging's nicht. Wisst ihr, was der Prophet sagt? Der große Prophet Elisa, von dem du sagst, das war schön, wenn wir den gestern auch hier gehabt hätten, da wäre alles beantwortet. Lass sie! Sie ist ja ganz verzweifelt, das sah er, mit dem natürlichen Auge an ihrem Gesicht. Und der Herr hat mir nicht gesagt, was geschehen ist. Und du erwartest jetzt mehr von den neutestamentlichen Propheten als der große Prophet Elisa, die er geboten hat. Der gleiche Heilige Geist, der Elisa und die anderen Propheten zum Propheten gemacht hat, ist heute auch noch unser Heiliger Geist. Nur die Funktion und die Autoritätsstellung ist eine andere. Aber es ist der gleiche Heilige Geist. Und er sagt, Gott hat mir jetzt nicht gesagt, was geschehen ist. Ist das nicht enorm? Und die Bibel sagt nicht, weil Elisa es hat an der Nachfolge fehlen lassen, weil er nicht ausreichend betet oder die Schriftrollen nicht ausreichend liest und nicht genug im Tempel ist. Die Bibel sagt, Gott hat sich vorbehalten, das so zu tun. Fertig. Also, ganz einfach. Gott hat gesagt, ich zeige es ihm nicht. Und er sagt, ich weiß von nichts. Und was macht die Frau? Geht's gut? Und jetzt, wo ich die sehe, was ist los? Gott hat mir nicht gesagt, was mit euch geschehen ist. Und dann heißt es hier, Vers 28, sei ehrlich zu deinem Gott. Viele Christen haben ein Problem. Die mögen nicht sagen, was sie eigentlich denken. Gott gegenüber, aber er weiß das. Und sagen sich, wenn ich mich so ausspreche in meiner Frustration Gott gegenüber, dann kippt er vom Thron. Ich habe eine Antwort für dich. Gott würde sagen, wenn du manchmal das Problem hast und sagst, oh Mann, ich bin vielleicht ein Typ oder eine Typin oder was auch immer. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, gut, dass Gott... Ne? Weißt du, was Gott sagen würde zu dir heute Morgen? Das sagt er dir zu heute Morgen. Wenn ich nur solche Problemkinder auf Erden hätte, wie du es bist, wäre ich der Glücklichste im Himmel. Mach dir keinen Kopf. Christen klagen sich so an, so doof an. Gott sagt, wo ist das Problem? Du bist für mich kein Problem. Aber Christen machen sich zu Problemkindern in sich selber. Und jetzt kommt die Ehrlichkeit. Das ist der erste Punkt, war, bring das Kind, was auch immer das in deinem Leben ist, heute Morgen zu Gott. Und jetzt zweitens kommt Folgendes dazu. Ach, mein Herr, sagte sie, habe ich dich vielleicht um meinen Sohn gebeten? Habe ich nicht gesagt, du sollst mir keine falschen Hoffnungen machen? Sie ist radikal ehrlich. Sei heute Morgen radikal ehrlich zu Gott und sag, ich bin frustriert. Ich verstehe das Ganze nicht, was da passiert. Ich komme damit nicht klar. Ich weiß nicht, warum ich nicht so erhört worden bin in der Zwischenzeit, wie ich es erwartet habe. Sprich deine Frustration aus. Gott sagt, er will das hören. Die Frau ist ehrlich und sagt, sie sagt das zu Gott da, in dem Fall, ja? Das war die Situation verstehen. Das war nicht der Prophet, das war Gott gegenüber. Sie klagt Gott an und sagt, habe ich darum etwas gebeten, um solche Sache, mit falschen Hoffnungen? Und jetzt habe ich das Dilemma. Sei ehrlich zu Gott, er weiß das doch sowieso. Aber er will es von dir hören. Manche Hypercharismatiker sagen, wenn ihr schlecht ist, liest die Bibel, aber deine Tränen laufen runter. Die Sätze verschwimmen. Da kannst du eben nicht lesen. Manche Hypercharismatiker sagen, wenn ihr ganz schlecht ist, leg eine Lobpreiskassette ein. Dann wird es dir besser. Ja, du sagst, ich wünschte, aber ich habe die Kraft nicht. Dann sei du ehrlich zu Gott und sagst, Herr, ich wünschte, ich könnte dir die Hände heben. Aber wie Blei, weil meine Seele da niederliegt. Gott sagt, wunderbar, jetzt kann ich was tun. Lass dich nicht durch gewisse Leute in unserer freikirchlichen Szene unter Druck setzen. Du hast das Problem, weil du nicht rechtzeitig die Hände gehoben hast. Blabla.
Oder weil du die Bibel nicht vorgenommen hast. Nein, du sagst, Herr, ich bin so fertig. Ich möchte lesen, aber irgendwie, ich weiß gar nicht, es geht nicht. Und Gott sagt, wunderbar, ich weiß das ja. Also, jetzt kommen wir zur Sache, jetzt helfe ich dir. Die Frau war radikal ehrlich. Punkt 2. Du bist radikal ehrlich. Und jetzt kommt etwas, wo ich mir sage, wir sollten nicht auf Männer und Frauen Gottes gucken und sagen, die sind aber groß, die wissen, wie es richtig geht. Ich sage dir ganz salopp, alle kochen nur mit Wasser und keiner ist fehlerfrei und alle machen Fehler. Und es gibt keine großen Männer und Frauen Gottes im Reich Gottes. Es gibt nur Kinder Gottes und Diener. Wir sind alles nur Diener und keine großen Leute. So einfach und schlicht ist das. Und jetzt passiert Folgendes. Da sagte Elisa zu Gehasi, geh so schnell du kannst nach Schumen. Bleib nicht stehen, um irgendjemand zu begrüßen. Und wenn ich jemanden begrüßen will, antworte ihm nicht. Nimm meinen Prophetenstab mit und leg ihn auf das Gesicht des Jungen. Ich habe mich gefragt, Elisa, warum machst du das? Du hättest wissen müssen, dass das nicht geht. Du überträgst eine Vollmacht nicht auf jemand anders. Eine Salbung übertrage ich nicht auf jemand anders und mache ihn damit zum Propheten oder zum Heiler oder irgendwas. Das macht nur der Heilige Geist. Man kann sich segnen, aber und vielleicht auch aussprechen, eine kommende Gabe oder eine Gabe erkennbar aussprechen und sagen, du hast sie. Aber man gibt niemandem eine Gabe. Und ich habe mich gefragt, Elisa, warum machst du das? Das ist ein Fehler gewesen. Und das hat mir gezeigt, egal wie gut du mit Gott unterwegs bist und wie viel du erlebst, du wirst Fehler machen. Und da passiert nichts. Der Punkt ist, es passiert nichts. Aber es passiert nicht, weil Gott nicht Gott ist und nicht handeln kann, sondern weil du nicht aufgepasst hast, weil du zu einer Entscheidung gekommen bist, die Gott sagt, die kann ich nicht, daran kann ich nicht hineinhandeln, weil ich das nicht segnen kann. Weil dein Handeln stimmt nicht mit der Absicht und Willen Gottes überein. Deswegen passieren die Dinge mal gut und mal nicht gut in deinem Leben, auch im Glaubensleben nicht, weil du etwas entscheidest, wo Gott sagt, das ist nicht im Sinne meiner Entscheidung und meines Willens. Und jetzt kommt er hin, ich eile jetzt ein bisschen. Gehasi war vorausgeeilt und hat den Stock auf das Gesicht des Jungen gelegt. Aber der gab kein Lebenszeichen und rührte sich nicht. Gehasi ging zurück, Elisa entgegen und sagte ihm, er ist nicht aufgewacht. Und davor, Vers 30, also die Mutter des Kindes, aber seine Mutter sagte, so gewiss der Herr lebt und du selbst lebst, ich gehe nicht ohne dich von hier weg. Da ging Elisa mit ihr. Die Frau hatte mehr Autorität als so ein Mann Gottes, der hätte doch wissen müssen, wie er mal vorzugehen hat, oder? Große Männer und Frauen Gottes, da erwartest du doch, dass sie dir sozusagen die Wege aufzeichnen, was zu gehen ist, damit man siegreich ist. Kennt ihr das? Siegreiches Gebet. Vollmächtiges Gebet. Durchbrechendes Gebet. Ich sag dir, es gibt nur Gebet. Lass dich nicht täuschen. Von unserer charismatischen Szene, da muss auch mal ein bisschen wieder klares Licht rein. Es gibt nur Gebet. Das Gebet deiner Worte und des Herzens. Es gibt kein durchbrechendes Gebet. Es gibt kein erfolgreiches Gebet. Es gibt keine Gebetsform. Es gibt nur einfach ein Ausdruck des Herzens. Herr, das kannst du heute Morgen gleich tun, weil ich spüre es im Geist, dass ich sagen soll. Herr, hier bin ich. Ich klage nicht an, aber ich spüre zu sagen, Herr, ich verstehe das alles nicht. Ich bin in einer Frustration, ich bin in einer Niedergeschlagenheit. Herr, ich will mich ehrlich dir offen machen. Herr, was ist da los? Und die Frau sagt zu Gehasi, Elisa, du machst einen Fehler. Mein Gott ist, dass der das nicht wusste. Komisch, ne? Interessant. Also häng dich nicht an große Männer und Frauen Gottes in deinen Augen. Die machen auch Fehler, schreiben auch fehlerhaft, haben auch nicht die vollkommene Erkenntnis. Denk immer dran an solche Dinge. Du bist erstmal in eigener Verantwortung vor Gott selber, in Verbindung mit dem Heiligen Geist. Das ist die Verantwortung, die du hast und nicht den anderen nachlesen. Mir hat man mal gesagt, wir vorfinanzieren dir Bücher. Schreib du mal, das war auch jetzt, was du hier so predigst und was du lehrst. Nö, sag ich, will ich nicht. Ich komme, das ist meine Haltung dazu. Du sollst selber in Beziehung mit Gott. Und das will er heute Morgen stärken. Ich glaube, dass Menschen hier sind, die in einer neuen Dimension die Gottesbeziehung verstehen, die sie haben in Jesus Christus. Und dass sie kommen können mit ihren Anliegen, wie ihnen die Schnauze gewachsen ist. Wie es dir im Herzen ist, das sagst du ihm. Und dann sagt er, dann kann ich tun. Und jetzt passiert natürlich nichts. Der Hase geht hin, legt den Stab auf den Jungen, nichts passiert. Und jetzt hör zu, und dann kommen wir langsam mal in das Finale. Als Elisa selbst in das Haus kam, ging er in sein Zimmer und fand den Jungen tot auf seinem Bett liegen. Wisst ihr, was das für ein Gefühl war? Eine geistliche Katastrophe, ein gescheiterter Dienst. Vielleicht denkst du auch manchmal, wenn du siehst, was da so zu warm dir vor dir liegt, gescheitert. Du bist nie gescheitert. Ich habe ja nicht jetzt hier gepredigt über Evangelisation. Da mache ich das sehr deutlich. Du hast nie was falsch gemacht. Das Volk Gottes muss man eine andere Botschaft hören, als allgemein für 95% publiziert werden. Nur weil alle das Gleiche sagen, muss es nicht absolut richtig sein. Das ist immer meine Haltung. Wenn zu viele das Gleiche sagen, muss man sich fragen, was ist da los? Und einer schreibt vom anderen ab, kommt noch dazu. Er ging ins Zimmer und fühlte sich nicht gescheitert. Vielleicht fühlst du dich gescheitert. Vielleicht sagst du, ich habe es nicht richtig beten können. Ich habe die Formel nicht richtig gefunden. Du brauchst keine Gebetsformel. Vielleicht fühlst du dich gescheitert insgesamt und sagst, ich habe doch und irgendwas muss ich da daneben gegriffen haben. Sonst wäre das doch jetzt nicht so katastrophal bei mir. Ich fühle mich in meinem Glauben, Nachfolgen Christus gescheitert. Und Gott sagt, du bist nicht gescheitert. Und was tat der Prophet? Er schloss die Tür hinter sich ab und betete zum Herrn. Das ist der nächste Punkt. Du legst dein Kind ein Anliegen vor Gott. Du sagst in aller offenen Ehrlichkeit, wie es um dich steht. Und er betete zum Herrn. Und der Prophet kam nicht rein und sagte, steh auf und wandle. Wisst ihr, was hier passiert? Er musste im Gebet ringen. Die Regel ist, du betest und betest und hast das Gefühl, wann kommt das Leben hinein? Das ist die Regel, auch wenn meine hypercharismatischen Geschwister, ich sage das ganz bewusst, immer wieder was anderes publizieren. Die Regel ist, in dem Leben, in dem du in Christus stehst, du ringst und kämpfst und sagst, Herr, wo bleibt es, dass Leben da ist, was ich erbete? Das ist die Regel. Und der Prophet kam aus der Herrlichkeit Gottes, deswegen bleibe ich bei dem Punkt. Der war so voll getankt, was weiß ich, wie der Himmel selber. Und er konnte auch nicht sagen, wow, wow, wow. So kommen die alle daher. Er kam rein und sah die Katastrophe. Aber sagte, wo ist das Problem? Ist nicht mein Problem, ist Gottes Sache. Und deswegen sagte er, komm Herr, ich bete. Und dann mal gucken, was du gleich machst. Und dann heißt es, dann legte er sich auf den Jungen, sodass sein Mund dessen Mund berührte und seine Augen und Hände die Augen und Hände des Jungen. Nachdem er eine Zeit lang so fest gelegen hatte, wurde der Körper des Jungen wieder warm. Nachdem er eine lange Zeit, und das ist der Zeit, in der du hier gerade steckst, deiner Zeit, deiner Herausforderung, deiner Zeit, deines Gebets, deiner Not, deines Anliegen. Herr, wo bleibst du mit deiner ausgestreckten Hand des Handelns? Wo kommt das Leben zurück? In der Zeit steckst du. Und das hat auch der Prophet. Nach einer Zeit, und die Bibel ist offen, ob das am selben Tag geschah. Du musst dir vorstellen, draußen standen die anderen, die haben alle gewartet. Was passiert jetzt? Das steht nicht. Das war am selben Tag passiert. Es kann auch Nächte gedauert haben. Es kann Tage gedauert haben. Aber er hörte nicht auf. Und jetzt begann was. Jetzt begann was. Gott fing an zu erhören. Gott fing an, sich zu bewegen. Und er tat es. Elisa stand auf und ging einmal im Zimmer auf und ab. Dann legte er sich wieder wie vorher auf den Körper des Jungen. Seht ihr? Da kommt was. Aber es ist noch nicht vollendet. Also sagst du, weiter! Bis der Durchbruch da ist. Und dann heißt es, dann ließ sie das Kind 7-mal und schlug die Augen auf. Elisa rief Gehasi und befahl ihm, die Mutter zu holen. Als sie kam, sagte er zu ihr, hier hast du deinen Sohn. Sie traf auf Elisa und warf sich vor ihm nieder. Dann nahm sie ihren Sohn und verließ das Zimmer. Glaub mir, nach dieser Wiedererweckung war die Freude um ein Vielfaches größer als bei der ersten Geburt. Aber wann kam Gottes Eingreifen? Nicht, weil der Prophet kam, sondern weil die Frau das Richtige tat. Heute Morgen ist die Sache, was du tust. Was du tust in deiner Haltung vor Gott, entscheidet darüber, was er tun wird. Der Prophet hat ihr das nicht abgenommen. Der kam nicht vom Berg Karmel und sagte, ich weiß, das ist ein Riesenproblem in deiner Familie. Ich weiß nicht, warum das passiert ist, aber wenn ja, einmal, psch, und dann sollst du mal sehen, das geht hier wie zackig. Nein, er kam nicht. Sondern die Frau sagte, Gott, komm du. Hier ist mein Anliegen. Ich möchte einen Aufruf machen, du darfst an der Platz aufstehen, aber aus Zeitgründen rufe ich nicht mehr nach vorne. Du darfst eine Entscheidung treffen heute Morgen. Was ist und wer ist das? Was ist dein Kind? Was ist dein Anliegen? Was ist deine Not, von dem du vielleicht gesagt hast, ich erledige jetzt. Vielleicht haben auch Christen in deinem Leben reingesprochen und haben gesagt, du, lass mal, leg es hin. Ich möchte dich einfach bitten, willst du eine Entscheidung treffen in der Form und der Art und Weise, dass du einfach sagst, Herr, ich lege dir mein Kind und mein Anliegen hin. Auch wenn es einen Kampf bedeutet. Und ich verheiße dir das jetzt schon. Das Fleisch wird kommen nach dieser Botschaft und wird zu dir sagen, oh, wenn das mal hart, soll das wirklich noch werden, dann musst du eine Entscheidung treffen. Und sagen, das will ich mir nicht antun, sondern ich will auf ihn schauen und von ihm erwarten. Und die Frage ist, wer oder was ist dein Kind? Sei ehrlich zu Gott, das ist das Zweite. Und als Drittes wird er handeln. Das gebe ich dir als prophetische Weisung mit. Sonst könnte ich diese Botschaft heute Morgen nicht bringen. Ich habe lange gerungen, was ist heute Morgen dran? Und erst als ich hier saß, waren die Dinge klar. Und das, was ich euch heute Morgen gesagt habe, habe ich zu Bibeltext woanders so noch nicht gesprochen. Das ist eine neue prophetische Offenbarung der Verkündigung. Ich sage ja immer, ich habe keine vorgefertigten Bibeltexte ausgearbeitet. Ich komme nur und spreche, was mir im Augenblick gegeben wird, zu reden. Und ich glaube auch heute Morgen, es ist eine prophetische Verkündigung des Heiligen Geistes zu euch hin. Dann darfst du an den Platz aufstehen und werde ich dafür beten, dass die Dinge, die du aus der Botschaft für dich selber angenommen und verstanden hast, dass sie in deinem Leben zur Wirklichkeit kommen, weil Gott es will. Und der Gott des Elisa und dieser Frau ist auch dein Gott, vergiss es nicht. Es ist dein gleicher Gott, der so Vollmacht immer noch dieselbe ist. Wenn du möchtest, darfst du dich entscheiden und dann werde ich dafür beten. Ja, du bist doch hier. Ich bin hier Gast. Du bist hier da. Du hast hier das Hausrecht.
Hey, das hat Gott mir aufs Herz gelegt. Ja, das hat mir der Herr aufs Herz gelegt. Ich habe keine Ruhe gefunden, Geschwister. Ich hätte das als Weissagung auch bringen können, aber das passte hier nicht rein. Unser Bruder war so voll in der Verkündigung. Gott hat mir gesagt, dass er das überfließende Maß, diese Fülle, dieses Überlaufen geben möchte. Er will es schenken durch seinen Geist. Aber er hat mir auch gesagt, dass in dieser Fülle des Überlaufens drei Dinge enthalten sind, die er dabei verlangt. Das ist Gehorsam, das ist Glaube und Vertrauen. Wenn wir darin wandeln, wird sein Geist uns die Herrlichkeit zeigen, wonach wir trachten, Hunger und Überlaufen. Das ist eine Fülle, die wir in Anspruch nehmen sollen. Aber sie hat auch Bedingungen. Das möchte ich weitergeben.
Ich glaube, es war heute Morgen so dran, wie es dran war. Und dass ich so zu einzeln prophetisch gehe, weiß ich, dass es heute Morgen eine prophetische Botschaft war. Ich mache es sehr einfach und sehr schlicht. Du darfst an deinem Platz aufstehen und ich werde dafür beten. Dass das, was du damit, dein Aufstehen vor Gott, nicht vor Menschen, das ist eine Symbolik. Aber ich sage es immer gerne, wir müssen auch eine Haltung einnehmen vor Gott, von der wir sagen, Herr, das zeigt ein Stück weit unser Herz. Wenn einer sagt, er bleibt sitzen, dann ist es doch noch mit dem Herzen dabei, ist das auch für mich völlig in Ordnung. Aber ich sage es nur mal so. Es ist so eine Art, wie ich das verstehe, auch zum Ausdruck bringen zu können. Und ich werde jetzt beten und ich sage dir es wirklich, durch deine Haltung, die du heute einnimmst, wird Gott die Dinge ins Leben bringen, nach denen du dich sehnst. Du bist ganz verzweifelt und sagst dir, ich werde überhaupt nicht von Gott erhört. Und heute Morgen hast du gehört und verstanden, worauf es ankommt. Du hast es aus eigener Kraft versucht zu verändern, aber es hat sich nichts bewegt. Und ich habe dich so weit kommen lassen, dass du aus der eigenen Kraft erkennst, es wird nichts, sondern dass es durch meinen Geist und meine Kraft geschieht. Und was du in diesem Augenblick auch der Botschaft heraus für dich angenommen hast, auch schon artikuliert hast, in deinem Herzen und deinem Gedanken, ich werde es zustande bringen. Das ist die Botschaft, die du heute mitbekommst, damit du verstehst, dass ich genau hingehört habe, dass ich dich genau verstanden habe und gesehen habe. Vater, in Autorität und Vollmacht des Heiligen Geistes, danke ich für deine Gegenwart, der Herrlichkeit und des Redens und Wirkens. Und ich bitte, himmlischer Vater, im Namen Jesus, dass du die wertvollen Geschwister an diesem Morgen das geben tust, was sie in ihrer Herzenshaltung vor dir zum Ausdruck bringen, was ihr Kind ist, was ihre Situation ist, was ihr Verlangen ist, womit sie sagen, ich habe es nicht verstanden, dass ich es eigentlich hätte zu Gott bringen sollen und dass es auch manchmal eine Zeit braucht, bis man das Erwartete sieht. Vater, ich bitte, dass das, was heute Morgen in dem Herzen einzelnen wertvollen Menschen aufgenommen wurde in ihrem Herzen, dass es versiegelt wird durch den Heiligen Geist und dass jeder Versuch des Feindes, es in Zweifel zu ziehen und zu rauben, misslingt. Ich bitte, dass ein guter Heiliger Geist immer wieder erinnert, was gesagt wurde und was hilfreich ist für den Einzelnen zu verstehen und anzunehmen. Und dass die Dinge geschehen in deiner Kraft und in deiner Gegenwart. Und ich bitte auch für kranke Leiber jetzt im Namen Jesus, dass die heilende Kraft des Heiligen Geistes durchströmt in der Gnade Gottes, aufgerichtet und wohlgetan, freigesetzt aus der Hand des Vaters, einzig und allein durch Jesus Christus. Amen. Amen.
Ja, die Zeit ist sehr fortgeschritten. Wir machen es ganz kurz. Seid ihr schockiert? Die Arche ist anders. Wir wissen, in welcher Zeit wir leben. Die Wiederkunft Jesu ist näher gekommen. Wir haben keine Zeit, fromme Religion zu spielen. Wir haben uns versprochen, gegenseitig versprochen, für uns gilt hier nur noch eins, das Wort Gottes, und das wird in aller Klarheit verkündigt. Was nehmen wir heute mit? Der Prophet hat gesprochen und ruht sich aus. Ja, wir müssen dich jetzt eigentlich einladen zum Mittagsschlaf, das ist kein Problem. Hier hinter der Mauer ist ein Sofa. Und was er gesagt hat, liegt in unserer Verantwortung und nicht in seiner. Bitte sei so gut, steh noch einmal auf, sprich uns den Segen. Und dann gehen wir gleich direkt rüber zum Kaffee, Kuchen. Es gibt ein ganz besonderes Schmankerl heute bei uns. Kartoffelsalat. Bayerisch-schwäbischen Kartoffelsalat und auch einige Grillwürstchen von gestern sind noch übrig. Die kann man auch kalt essen. Seid herzlich willkommen. Keiner muss nach Hause gehen. Alles, was noch da ist, muss heute weg.
Jesus, ich danke dir.